ARD.
Ich habe gar keine Partei gewählt. Ich habe durchgestrichen. Ich bin mit gar keinem einverstanden.
Also ich finde, dass eigentlich jeder der Kandidaten eher schwächer rausgegangen ist nach den Duellen als stärker, weil mich keiner nicht wirklich überzeugen konnte. Und das finde ich eigentlich schade, weil wir gerade in einer Zeit sind, wo wir eigentlich eine starke Führungspersönlichkeit bräuchten. Und das sehe ich gerade nicht und das macht mir tatsächlich auch ein Stück weit Sorgen.
Die allgemeine Situation aus meiner Sicht ist so, dass die sich alle nur um sich selbst kümmern. Keiner guckt unten auf die Menschen. Jeder da oben denkt nur an sich selber und seinen Posten zu retten. Und ich weiß nicht, wen ich wählen soll, weil ich keinem zutraue, die aktuelle Situation wirklich zu ändern.
Deutschland wählt und die Stimmung ist bescheiden, wie diese Aussagen von Bürgerinnen und Bürgern in Berlin und Brandenburg in unsere Mikrofone zeigen. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was wir zu hören bekommen haben. Unzufriedenheit ist unseren Reporterinnen und Reportern wirklich fast überall begegnet in diesem Wahlkampf. Und damit herzlich willkommen zur Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast des RBB. Selten stand eine Bundestagswahl unter so vielen schlechten Vorzeichen. Die Wirtschaft lahmt, die Bewältigung der Migration bringt viele Kommunen an ihre Grenzen. Der neue US-Präsident zertrümmert nebenbei noch die westliche Wertegemeinschaft. Und nach mehreren Jahren Krisenmodus ist das deutsche Volk ja irgendwie zermürbt, wütend und auch verängstigt. Und nun soll eine neue Regierung gewählt werden, nachdem die Ampel auf so unrühmliche Weise zerbrochen ist, dass zumindest einige der etablierten Parteien ein regelrechtes Wahldebakel befürchten müssen, steht wohl auch schon fest, während vor allem extremistische Kräfte am rechten Rand des politischen Spektrums an Zulauf gewinnen. Darüber wollen wir heute sprechen, und zwar in Berlin und Brandenburg. Deswegen sind bei mir meine Kollegen Agnes Sundermeier und Boris Hermel aus der Berliner Landespolitischen Redaktion. Grüßt euch.
Hallo. Hallo Sebastian.
Und aus Brandenburg, aus Potsdam, begrüße ich bei uns im Podcast Nico Hecht.
Hallo.
Ja, erstmal die Frage in die Runde, die offene. War ich zu negativ am Anfang? Habe ich die Stimmung gedrückt? War es übertrieben?
Also, dass die Stimmung jetzt übermäßig gut wäre nach der Anmoderation, kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall fand ich das ein bisschen zu schwarzmalerisch. Also, was wir im Wahlkampf erlebt haben, war, es war auch eine leicht skeptische, gedrückte und auch ein bisschen pessimistische Stimmung. Aber sie war auch neugierig. Sie war auch tatsächlich neugierig auf die Personen, die die Menschen im Wahlkampf auch auf der Straße getroffen haben und auch interessiert und auch es wurde auch viel vehement nachgefragt zu brennenden Themen.
Also mir ging es auch so. Ich habe am Montag, als die Briefwahl in den Briefwahlstellen losging, in Friedrichshain-Kreuzberg im Wahlamt da verbringen dürfen. Das war der erste Tag, wo das möglich war, da vor Ort seine Stimme abzugeben. Da war sofort eine Schlange und da gab es auch Stimmen von Wählerinnen und Wählern, die gesagt haben, nie war das so wichtig, dass wir jetzt zur Wahl gehen wie dieses Mal. Also ich sehe es auch nicht ganz so negativ. Sicherlich, wir haben Stimmen gehört, die extrem negativ drauf gucken. Aber ich habe auch andere gehört, die sagen, jetzt erst recht, jetzt gehen wir wählen, jetzt geht's um was. Und die Unterschiede zwischen den Parteien, die werden ja auch deutlicher als in früheren Bundestagswahlkämpfen.
Und Nico, bei euch in Brandenburg? Mhm.
Ja, kann ich für Brandenburg auch bestätigen. Also das Interesse ist, glaube ich, so groß wie selten vorher. So viele Leute, die sich angesprochen fühlen und sagen, die gehen wählen. Aber wie man das bewertet im Moment, das ist dann schon ganz schön aufgeteilt. Es gibt die Leute, die sagen, du, ich weiß wirklich echt gar nicht, wem ich da meine Stimme geben soll. Andere Leute sagen, die Politik hat ihre Punkte durchaus gemacht. Also kommen wir vielleicht ja sicherlich im Gespräch noch darauf, wer da zufrieden und wer da unzufrieden ist.
Dann war ich vielleicht einfach ein bisschen zu negativ drauf, habe vielleicht aber auch einfach viel zu viele von diesen Talksendungen geguckt, die in den letzten Wochen überall gelaufen sind. Ich glaube, man hätte sich da auch ein Stück weit mal selber schützen müssen. Dann kommen wir zu den Inhalten. Erstmal nochmal die Ausgangslage. 2021 fühlt sich zumindest an wie quasi eine halbe Ewigkeit her, als wären seitdem nicht nur ein paar Jahre vergangen, sondern irgendwie ein ganzes Jahrzehnt. Wir erinnern uns, 2021 hat die SPD in Brandenburg alle Direktmandate gewonnen. Die ganze Karte war rot. In Berlin auch ein gemischtes Bild, durchaus SPD-Sieger, aber auch grüne Direktmandate, sogar zwei linke Direktmandate. Unfassbar, so lange ist das her. Das wird dieses Mal ein ziemlich anderes Bild werden, oder?
Ich glaube, so richtig ausgemacht ist es noch nicht. Gerade was die Linken angeht, bin ich mir der Aufschwung, der Ihnen jetzt in den Umfragen vorhergesagt wird, nicht mehr sicher, ob wir in Berlin beispielsweise nur Gregor Gysi als Wahlsieger sehen werden. Es gibt auch durchaus Umfragen, die sind alle mit großer Vorsicht zu genießen, weil die auch alle keine richtigen Befragungen gemacht haben in den einzelnen Wahlkreisen. Aber auch Ines Schwertner hat möglicherweise als Bundeschefin und Kandidatin in Lichtenberg eine Chance, diesen Wahlkreis zu holen. Es gibt sogar einzelne Stimmen, die sagen, dass Maximilian Schirmer, der Berliner Linken-Chef, in Pankow eine gewisse Chance hätte. Also ich weiß nicht, ob das so klar ist, dass es ganz doll anders wird. Vorausgesagt ist für Berlin, dass die CDU relativ viele Direktmandate holen könnte. Müssen wir mal abwarten. Also es ist sehr, eine sehr spannende Ausgangslage.
Genau, und ob es der CDU nützt, da sprechen wir noch drüber. Wie sieht es denn bei euch aus in Brandenburg, Nico? Also das letzte Mal die rote Welle.
Ja, in Brandenburg sieht das schon so aus, als wenn es da ganz anders aussieht. Also wir haben ja beim letzten Mal eine ganz rote Landkarte gehabt in Brandenburg, so um Berlin herum. Das sieht bis jetzt, man kann sich das ja schon angucken, wenn der eine oder andere da Interesse hat, bei Prognose, wahlprognose.de oder election.de, da gibt es diese Karten ja schon. Und danach gibt es dann so ein rotes Fleckchen rund um Potsdam, das ist der Wahlbezirk von Olaf Scholz. Und ringsherum, da ist es blau. Also die Prognosen gehen im Moment davon aus, dass die AfD tatsächlich hier 9 von den 10 Wahlkreisen holt.
Wobei man dazu sagen muss, will der nicht widersprechen, aber die, ich habe es vorhin schon gesagt, diese Prognosen, das sind ja 3 Institute, das ist einmal YouGov, das ist election.de und das ist zweitstimme.org, die machen halt keine Befragungen in den Wahlkreisen selber. Die haben Modelle, wo alte Wahlergebnisse mit reinspielen, wo sie runterrechnen von irgendwelchen bundesweiten Umfragen und so weiter. Die sind wirklich mit Vorsicht zu genießen.
Und wir hatten ja bei RBB24...
Wir hätten ja nichts dagegen, wenn es spannender wird.
Ja, genau. Genau. Bei RBB24 diese Woche einen Kollegen, der hat tatsächlich recherchiert, ne, dass auch einige Kandidaten durchaus mit genau diesen Modellen, Hochrechnungen, Zahlen durchaus auch Wahlkampf machen, Werbung für sich selber machen und man da sehr vorsichtig sein muss, wie man diese Zahlen interpretiert. Agnes, wir haben schon mal angefangen, so ein bisschen auf die spannenden Wahlkreise zu gucken. Einen haben wir jetzt gerade schon genannt oder einige, gerade auch den von Gregor Gysi, Treptow-Köpenick. Es gibt natürlich noch weitere. Also Michael Müller zum Beispiel versucht es nochmal in Charlottenburg-Wilmersdorf.
Ja, das ist tatsächlich auch wirklich einer der mir jetzt bei den spannenden Wahlkreisen als allererster einfällt, weil es da eben so wahnsinnig knapp wird. Also wenn man auf das Ergebnis bei den Erststimmen bei der vergangenen Bundestagswahl schaut, da ist es wirklich ein hauchdünner Vorsprung, den die SPD da vor den Grünen eingefahren hat und ein noch dünnerer Vorsprung, den die Grünen vor der CDU eingefahren haben. Mit knapp 100 Stimmen waren das damals. Und du hast es schon angesprochen, Michael Müller, der muss da richtig kämpfen, weil für den geht es da so gut, es geht um alles für ihn. Wenn er über dieses Direktmandat eben nicht in den Bundestag einzieht, dann ist er gar nicht mehr drin, dann scheidet er aus, weil er eben nicht über die Landesliste seiner Partei abgesichert ist. Und er muss sich eben auch durchsetzen gegen eine sehr starke Konkurrentin, das ist Lisa Paus. Wir haben es so ein bisschen genannt, unseren Berliner Promi-Wahlkreis, weil eben dort die amtierende Bundesfamilienministerin wirklich alles tut, um Michael Müller diesen Wahlkreis abzujagen. Die setzt ganz stark auf soziale Themen im Wahlkampf. Das haben wir erlebt, als die beiden wirklich auch sozusagen an der Kreuzung sich gegenüberstanden am Karl-August-Platz und sich wirklich gar nichts gegönnt haben, kurzen Handschlag, aber dann weiter Wahlkampf gemacht haben. Also da wird es spannend und die CDU darf man tatsächlich auch nicht außer Acht lassen in Charlottenburg-Wilmersdorf. Die tritt da mit einem Newcomer an, der aber einen ziemlich bekannten Namen hat. Das ist Lukas Krieger. Man kennt möglicherweise, oder da klingelt es vielleicht im Kopf, bei der Krieger-Möbelunternehmen-Gruppe. Der ist Anwalt dieser Möbelunternehmensgruppe und versucht halt für die CDU ein Direktmandat zu holen und versucht da sein Glück. Und es wird, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Rennen.
Ich war an dem Abend tatsächlich bei der SPD auch dabei, als es keinen Listenplatz gab für Michael Müller. Und das war durchaus deprimierend. Der ist dann auch wirklich sehr, sehr sauer, auch auf seine eigene Partei, frühzeitig einfach gegangen. Also fanden einige ein bisschen unpassend. Aber da hat man auch gemerkt, wie angespannt das für ihn ist. Und das ist ja in Berlin nicht irgendwer.
Ja, das stimmt. Also am Wahlkampfstand war er jetzt recht gut gelaunt und gelassen, weil er eben einfach auch diesen Promi-Bonus hat. Er wird viel angesprochen, er kriegt viel, ihm wird mit viel Wohlwollen begegnet, aber da ist auch eine gewisse Anspannung dahinter, das hat man schon gemerkt.
Dann, Nico, bei euch den Promi-Wahlkreis, also den kann man ja wirklich so nennen, ne? Potsdam, Potsdam-Mittelmark 2, Teltow-Fleming 2, heißt da ganz einfach nur die 61, Scholz, Baerbock, Teuteberg. Da ballt
genau, mehr Prominenz geht kaum noch, glaube ich, wobei da der Ausgang auch nicht so ganz klar ist. Also wir haben diese Prognose-Plattform ja schon angesprochen, auch da tut sich so ein bisschen, weil vor ein paar Wochen gab es da eine Wahrscheinlichkeit für Olaf Scholz tatsächlich bei 75% angegeben. Jetzt habe ich vorhin mal geguckt, sind sie bloß noch bei 57% bei Scholz. Also auch da könnte es nochmal spannend werden, wenn man mal jetzt das so ein bisschen wohlwollend nimmt und die auch die Fehlermöglichkeiten dort im Hinterkopf behält. Also auch da geht ein bisschen was.
Ja, aber ihr habt natürlich auch noch weitere Wahlkreise, die durchaus spannend sind. Einen werden wir gleich noch beim Thema Energie besprechen, das ja durchaus auch Teil, also ein Wahlkampfthema gewesen ist. Aber ihr habt gerade auch mit Blick auf die AfD in Brandenburg, die ja dort radikaler auftritt als zum Beispiel in Berlin, auch durchaus Wahlkreise, wo AfD-Kandidaten antreten, die schon für, ich sag mal, Schlagzeilen gesorgt haben. Ich denke da zum Beispiel eben an Brandenburg an der Havel mit Jüterbuchs, Bürgermeister Arne Rauer.
Ganz genau so ist das. Also Wissenschaftler sagen dazu, die haben sich radikalisiert schon im Landtagswahlkampf. Das ist ja gar nicht lange her und das ist jetzt einfach so fortgesetzt worden. Arne Rauer ist praktisch als Bürgermeister der Stadt Jüterbock vorher ja parteilos noch dazugestoßen, kann aber in dem Zungenschlag der AfD hier in Brandenburg durchaus mithalten. Raue ist jetzt jemand, der tatsächlich noch ein gar nicht so sicheres Ergebnis einfahren würde. Von daher ist auch sein Wahlbezirk, lebt auch so ein bisschen was von der Spannung.
Wie ist denn die AfD in Brandenburg im Wahlkampf aufgetreten? Tatsächlich so mit den Scharfmachern, die wir aus der Vergangenheit kennen?
Auf jeden Fall. Du hast es ja schon gesagt, die haben auf jeden Fall einen schärferen Zungenschlag schon überhaupt. Sie treten radikalisierter, haben das Wissenschaftler uns gesagt, an den Ständen, aber auch in den Diskussionen, auch im Parlament, selbst in dieser Wahlkampfzeit. Ich erinnere nur an so einen Antrag nach einem der furchtbaren Anschläge, dass man doch praktisch Asylbewerber, solche, die noch im Verfahren sind, aber solche, die auch schon abgelehnt sind, praktisch von allen öffentlichen Veranstaltungen doch ausschließen sollte, einfach um Sicherheit für die deutsche Bevölkerung zu gewährleisten. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Radikalität kommt da wahrscheinlich auch dann richtig zum Ausdruck, wenn man sich vorstellt, wie das praktisch umgesetzt werden sollte. Also man müsste das ja kontrollieren. Man müsste vielleicht auch Leute markieren, dass das praktisch überhaupt durchgesetzt werden könnte. Der Fraktionschef der SPD damals im Parlament hat das puren Faschismus genannt. Und glaube ich, ein eindrückliches Zeugnis über den Ton und die Radikalität, die die Partei da in dem Wahlkampf auch an den Tag gelegt hat, ist Lena Kotrin, Landtagsabgeordnete hier in Potsdam, die gleichzeitig auch eine ganz weit rechte Kulturkämpferin ist, die dort sogar so Stichwaffen, Kubutai nennt man das Werkzeug, verteilt hat, um sich eben in dieser Situation, in der man es mit so vielen Messermännern zu tun hätte, wehren können. Also das ist so eine japanisch-asiatische Stichwaffe, die irgendwie durchs Waffengesetz gerutscht sind. Und das hat dann die Dame so als nices Giveaway an ihren Ständen mitgeliefert.
Die Wählerschaft bewaffnet sich mit Hilfe der AfD, um sich dann gegen eine vermeintliche Bedrohung zu wehren. Das ist auch ein interessanter Wahlkampf, der da betrieben wird. Die Art, wie die AfD auftritt und vor allem welchen Druck sie auf die CDU ausübt, haben wir auch in Berlin hier im Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf miterlebt. Da tritt Mario Chaya nochmal an für die CDU. Der ist ja durchaus bekannt, weil er mal Generalsekretär der Bundes-CDU gewesen ist, will wieder in den Bundestag kommen und sein Gegner, Agnes, du hast sie im Wahlkampf begleitet, ist ein gewisser Herr Curio.
Genau, das ist Gottfried Curio von der AfD und kleiner Exkurs, was mir bei ihm einfällt, aber auch wenn man auf einen anderen Wahlkreis geschaut, nämlich Lichtenberg, ist, dass die AfD halt eine ganz klare Strategie verfolgt, wie sie ihre Direktkandidaten platziert. Nämlich gar nicht da, wo die ihren Bezirksverband haben oder wo die ihren eigentlichen Wahlkreis bisher hatten, sondern die guckt jetzt ganz klar, wo sind sie chancenreich. Also nicht, wo sind sie irgendwie bekannt, vertraut, vor Ort gut gelitten, sondern bei Curio ist es eben so, der kommt eigentlich aus Steglitz-Zehlendorf und wird jetzt dort eingesetzt, weil er als Zugpferd gilt, weil er als absolutes Zugpferd gilt, der AfD schon seit 8 Jahren im Bundestag sitzt, als sehr krasser, hetzender Scharfmacher gegen Migranten bekannt ist und man erhofft sich jetzt von Seiten der AfD dort eben mit ihm zu punkten und möglicherweise Mario Chaya anzugreifen. Und das ist in Lichtenberg mit Beatrix von Storch eben auch der Fall. Deren Wahlkreis liegt in Mitte, dort hat sie keine Chancen, ist chancenlos und man hat sie eben in Lichtenberg aufgestellt, weil das Ergebnis der AfD, der Zweitstimmen bei der Europawahl, ganz klar gezeigt hat, dass die Partei da große Chancen hat.
Und glaubt ihr denn, dass Frau von Storch in Lichtenberg tatsächlich das Direktmandat auch holen kann? Denn das wäre ja dann tatsächlich das Szenario, was die Linken noch vor einigen Monaten so gefürchtet haben, dass ihnen ihre Hochburg in Lichtenberg verloren geht.
Klar, 21 hat Lötsch das noch geholt für die Linken, aber seitdem, wir haben einen CDU-Bürgermeister, Bezirksbürgermeister in Lichtenberg, hat sich das Blatt da schon so ein bisschen gewendet. Ich habe da vor 2 Jahren, glaube ich, mal eine Umfrage gemacht auf der Straße an der Frankfurter Allee. Da haben mir relativ viele Leute unisono gesagt, hier gibt es einen Trend klar zur CDU hin, jetzt möglicherweise zur AfD hin. Also die Linken hatten zwischenzeitlich, glaube ich, schon nicht mehr damit gerechnet, dass sie Lichtenberg holen können. Erst jetzt so in dem Aufschwung, den sie jetzt gerade erleben, glauben Sie vielleicht wieder ein bisschen daran, dass Ines Schwertner das holen könnte. Aber ich glaube, Beatrix von Storch hat schon eine Chance, das zu holen.
Und das würde dann die Karte auch in Berlin nochmal deutlich anders einfärben als 2021. Dann lass uns jetzt mal kurz auf ein paar Themen gucken, die in diesem Wahlkampf für unsere Hörerinnen und Hörer wichtig sind. Bundespolitik betrifft natürlich alle Lebensbereiche, aber einige Themen sind ja dann für uns hier in Berlin und Brandenburg durchaus Schwerpunkte. Wir werden aber jetzt nicht die Wahlprogramme nochmal durchgehen. Ich glaube, das haben wir genug gemacht, und wer das gerne nochmal nachlesen möchte und da Orientierung braucht, es gibt natürlich den Wahlomaten, es gibt aber auch bei rbb24.de wirklich zu ganz vielen Themen das nochmal aufgeblättert. Aber ein paar sind dann doch spannend, einfach weil sie auch in bestimmten Wahlkreisen einfach spannend sind. Zum Beispiel in Brandenburg, Nico, das Thema Energie. Wenn man da zum Beispiel in die Uckermark schaut, ihr habt mit Schwedt, mit PCK, der großen Raffinerie dort, einen Ort, an dem sich diese ganze Diskussion rund um die Energiepolitik, die Zukunft der deutschen Energiepolitik ein Stück weit tatsächlich auch wirklich anfassen lässt. Weil das steht da,
die Raffinerie. Sie befindet sich da, ja. Also aus meiner Beobachtung sind die Diskussionen direkt in Schwedt gar nicht um eine zukünftige Ausrichtung von Energiepolitik, ob wir auf nachhaltig, ob wir auf Wasserstoff, ob wir auf Öl oder fossil setzen, sondern da geht's, ist tatsächlich immer noch eine große Diskussion einfach um die Sicherung der Arbeitsplätze. Das verknüpfen dann die einzelnen Kandidaten, wie ja dann Hannes Knauk von der AfD ganz klar mit ihren Positionen, die ja praktisch in Brandenburg besonders radikal den Klimawandel als menschengemacht wirklich ignorieren, nicht ignorieren, das falsche Wort, leugnen.
Ich glaube, es kommt aufs Gleiche raus.
Kommt aufs Gleiche raus. Also sie verbinden damit ihre Positionen, und wenn es nach denen geht, dann stampfen sie eigentlich alle Windräder, alle Solaranlagen sowieso wieder ein. Ist man ganz in Brandenburg auf der Linie von Alice Weidel auch und setzt dann lieber wieder auf Kernkraftwerke. Aber das ist in Bezug dann wirklich auf ganz Brandenburg so zu sehen. Der Fraktionsvorsitzende hier in Brandenburg, in Potsdam, Hans-Christoph Berndt, geht ja sogar so weit, dass er AKWs gerne auch wieder neu aufbauen lassen will, und er würde sich nicht mal scheuen, bei sich zu Hause im Spreewald eins zu errichten.
Den Müll würde er dann auch in den Spreewald legen, oder den Atommüll?
Ja, wenn du ihm die Antwort dazu aus dem Kreuz leiern kannst, dann bist du der Erste.
Okay, aber die Raffinerie in Schwedt ist ja deswegen spannend, weil dort natürlich sich auch die Frage entscheiden würde, einige wollen ja wieder auf billige russische Gas- und Ölimporte setzen, das würde alles dann in Schwedt ankommen.
Genau, das würde alles in Schwedt ankommen. Verschiedene Parteimitglieder von der CDU, von der AfD, auch von den Linken haben von Anfang an das Embargo in Frage gestellt, gefragt, wie sinnvoll das wirklich ist. Und die fühlen sich natürlich jetzt auch bestätigt. Zumindest die Auslastung der Raffinerie ist nicht so, wie sie sein sollte. Das Öl ist längst, die Öllieferungen sind längst nicht so gesichert, wie es versprochen wurde. Und damit sind die Jobs nicht so sicher, wie es sein sollte. Und auch die Wasserstoffentwicklung am Standort kommt einfach nicht in die Gänge. Und auch die Versorgung der Raffinerie über die Pipeline, die aus dem Überseehafen in Rostock entstehen sollte oder zumindest wieder fit gemacht werden sollte, die kommt ja auch nicht in die Puschen. Und von daher kriegen mit Schwedt und der stockenden Entwicklung natürlich alle dort Oberwasser, die das schon immer so befürchtet hatten.
Dann Agnes Boris aus Berliner Sicht. Energiethema ist jetzt, glaube ich, hier im Wahlkampf nicht das Wichtigste gewesen. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es hier besonders nach vorne gebracht wurde, zumal ja gerade in der Energiepolitik der letzte Senat zumindest da auch Fortschritte gemacht hat, was zum Beispiel den Rückkauf des Fernwärmenetzes angeht. Man redet viel über Klimaneutralität, wobei jetzt zuletzt zumindest aus Teilen der CDU ja in Frage gestellt wurde, ob Berlin seine Klimaziele wirklich erreichen kann, ob wir die Klimaneutralität so schnell, wie wir sie bisher erreichen wollten, ja erreichen können. Da ist die CDU auch ein Stück weit von diesen Zielen abgerückt, oder?
Zum Thema Energie im Wahlkampf kann ich nur ganz klar sagen, das ist an für sich schon ein Riesenthema gewesen, aber vor allem unter dem Gesichtspunkt der Bezahlbarkeit. Also es war eigentlich mehr ein soziales Thema. Viele Menschen, auch gerade in den Wahlkampfständen, sind auf die Politiker zugegangen, haben gesagt, so, die Inflation hat unser Leben so krass verteuert, wie können wir da Unterstützung bekommen, und auch gerade, wie können wir die Energiekosten weitertragen. Und damit sind die schon oft konfrontiert worden, und natürlich auch das Heizungsgesetz war ein Riesenthema. Also eben Stichwort, wie stark kann der Staat eingreifen in unsere persönlichen Belange, welche Heizung darf uns vorgeschrieben werden, und vor allen Dingen, wie viel Unterstützung kriegen wir da am Ende überhaupt dafür.
Dann schauen wir noch auf die Wohnungs- und Mietenpolitik. Vor allem für Berliner natürlich wichtig, wobei ganz so unwichtig für euch in Brandenburg ist das ja auch nicht, Nico, oder?
Also nee, gar nicht. Ich habe gestern gerade erst mit dem Vorstandsvorsitzenden vom Paritätischen hier bei uns in Brandenburg, mit Andreas Kanczynski, gesprochen. Und für den ist das schon länger ein Thema. Schon vor 2 Jahren haben wir darüber geredet, dass es ganz, ganz schwierig ist, etwa so vom Speckgürtel aus nach West-Nord Brandenburg Wohnungen zu finden. Und das ist nicht besser geworden.
Genau. Aber wir haben in Berlin im Prinzip immer noch die alte Spaltung zwischen denen, die vor allem den Mieterschutz nach vorne tragen wollen und den Mietenmarkt, den Wohnungsmarkt darüber regeln wollen. Gerade auch die Linke mit ihrem Mietendeckel. Und die CDU vor allem, die sagt, wir müssen das alles über Neubau irgendwie versuchen zu regulieren. Je mehr neue Wohnungen es gibt, desto entspannter wird es auf dem Wohnungsmarkt. Ich glaube, so kann man es ungefähr wahrscheinlich aufteilen.
Oder die CDU stellt auch noch in den Vordergrund, dass sie versucht, über die Vermieterseite die Mieten einigermaßen bezahlbar zu halten, indem sie Steuervorteile verspricht für Mieter, die eben ihre Mieten nicht so stark erhöhen und dadurch dann Vorteile bei den Steuern bekommen sollen. Also den Aspekt gibt es auch noch, aber es ist schon richtig. Es entscheidet sich so ein bisschen an der Frage, wie stark darf der Staat eingreifen? Ist ein Mietendeckel vertretbar? Also da gibt es ja eine ganz klare Zuordnung, welche Partei den möchte. Die Linke ist dafür, das BSW ist dafür. Und damit hat sich es auch schon, was den Mietendeckel angeht. Der Rest möchte eine Mietpreisbremse, beziehungsweise CDU und AfD wollen gar keinen Eingriff und die FDP natürlich auch nicht von staatlicher Seite in den Mietenmarkt.
Genau. Die CDU finde ich da ganz spannend, weil Kai Wegener sagt eben relativ deutlich, die Mietpreisbremse muss verlängert werden. Also von Mietendeckel natürlich redet er nicht, den lehnt er ab, aber die Mietpreisbremse muss verlängert werden. Der Berliner Spitzenkandidat Jan Marko Lucek von der CDU dagegen, der sagt, der will die auslaufen lassen. Also dass ja. Die CDU sich auch nicht ganz so einig, wo sie da eigentlich steht. Ich finde aber insgesamt ist dieses Thema, auch wenn es in Berlin eigentlich eines der drängendsten Themen überhaupt ist, in diesem Bundestagswahlkampf nicht so das Top-Thema gewesen. Es ist alles, auch in Berlin, ist meiner Empfindung, überlagert worden von dieser Asyl-Migrationsdebatte, die alles dominiert hat. Und Klimaschutz ist hinten runtergefallen, die ganze Mietenthematik ist auch ein bisschen hinten runtergefallen. Das ist sicherlich auch der Kürze dieses Wahlkampfs geschuldet.
Ja, und es gab immer die Verkettung Soziales und Migration. Also kann ich mein Leben weiter bezahlen, wenn es so einen großen Zustrom gibt? Ich bekomme keine bezahlbare Wohnung, weil die wird mehr weggenommen. Da gibt es zu viel Andrang, zu viel Nachfrage. Also wurde immer gleich verkettet.
Deswegen auch das Thema Mieten- und Wohnungspolitik. Eben weil es relativ viele Themen gab, die dieses Mal zu kurz gekommen sind. Klimapolitik, Boris, hast du angesprochen. Die Mietenpolitik aus Berliner Sicht zumindest auch. Aber Migration war ein Riesenthema, auch bei euch in Brandenburg, Nico, oder? Also wahrscheinlich das Thema des Wahlkampfs schlechthin.
Ja. Genau, also ich habe die blaue Karte angesprochen und das ist das große Thema der AfD gewesen. Von daher ist das ein Thema, das hier absolut Konjunktur hatte.
Also die AfD ist erfolgreich mit dem Thema. Das Argument haben wir immer wieder auch in den Talksendungen und in unseren Beiträgen gehört. Sie wollen die Grenze dicht machen. In Berlin kann die AfD das auch sagen, aber unsere Grenze nach Brandenburg machen wir ja nicht dicht, sondern wenn hier irgendeine Grenze dicht gemacht wird, dann eure, nämlich zu Polen. Sehen das denn andere Parteien in Brandenburg auch so, dass das ein gangbarer Weg wäre?
Das sehen nicht nur andere Parteien außer der AfD so, sondern das fordern andere Parteien tatsächlich auch. Gerade natürlich allen voran die CDU fordert hier stationäre Grenzkontrollen vor allen Dingen. Man muss sich das vorstellen, jetzt sind das 3 und es fällt ziemlich schwer. Eigentlich sind es aber 31 Übergänge, die man dann stetig überwachen müsste. Das muss man also auch erstmal praktisch hinbekommen. Und SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke hat sich ja auch schon vor dem Wahlkampf eigentlich dafür ausgesprochen, gab eine Landrätekonferenz, zu der er in die Staatskanzlei eingeladen hatte, um zu gucken, wie können wir diese irreguläre Migration eindämmen. Und da war die Forderung ganz klar. Gemeinsam hat man da nach Grenzkontrollen gerufen und gleichzeitig auch nach Zurückweisungen praktisch an der Grenze als SPD-Politiker. Das ist ja praktisch jetzt auch immer wieder ein Punkt, den Friedrich Merz gerne Olaf Scholz unter die Nase reibt.
Berlin hat ja aus der Erfahrung, die wir in den letzten Monaten gemacht haben, vor allem eine große Schwierigkeit dabei, die Leute zu integrieren und unterzubringen, mit mehreren tausend Menschen, die inzwischen hier teilweise in Leichtbauhallen leben. Auch das etwas, wo der Bund natürlich maßgeblich mithelfen kann und vielleicht auch muss.
Ja, also ich glaube, die Leute machen sich schon am meisten Sorgen darüber, wie das gesellschaftliche Zusammenleben in der Stadt weiter gestaltet werden kann, eben mit dieser großen Anzahl an Menschen, die untergebracht werden müssen, die aktuell zu einem sehr großen Teil sehr prekär untergebracht sind und die irgendwie versorgt werden müssen, angesichts der Tatsache, dass die Asylverfahren einfach wahnsinnig lange dauern. Und das kommt immer wieder, aber natürlich ist das Thema auch und auch natürlich auch gerade nach der Debatte, die eben März angestoßen hat, wie können wir den Zustrom begrenzen und wie kann das irgendwie rechtssicher, kann das überhaupt rechtssicher gelingen? Ist das realistisch? Und natürlich wurde auch diskutiert, ob Herr Merz da den richtigen Vorstoß gemacht hat, das alles mit Hilfe der AfD zu versuchen durchzubekommen. Das hat im Wahlkampf auch eine sehr starke Rolle gespielt. Also es bewegt die Menschen unglaublich doll, unglaublich stark.
Dann werden wir schauen, wie sich das auf das Wahlergebnis dann am Ende auswirkt. Wir merken, Boris hatte schon angesprochen, auch Differenzen innerhalb einiger Parteien, zum Beispiel der CDU, haben wir aus Berliner Sicht zum Beispiel auch, was das Thema Schuldenbremse angeht. Auch das wieder ein Thema, genauso wie Migration, Energie, Verkehr, Wohnungsbau. Das wird alles maßgeblich vom Bund mit entschieden und mit beeinflusst. Schuldenbremse natürlich auch. Und da zum Beispiel ist ja auch ganz spannend, dass die Berliner CDU da durchaus eine andere Position vertritt als der Spitzenkandidat der CDU im Bund.
Ja, das ist ja aber nicht so neu, das machen sie ja schon lange, das macht Kai Wegner schon lange, das macht der Finanzminister Stefan Evers schon lange, die würden die ganz gerne modifizieren, sodass wir mehr Schulden aufnehmen können. Inzwischen ist es aber auf der Bundesebene im Wahlkampf ja auch so gewesen, dass Friedrich Merz, diese knallharte Position, wir fassen die nicht an, die bleibt bestehen, in der Form ja auch nicht mehr aufrechterhält. Also da geht es ja auch darum, dass man Investitionen möglicherweise doch möglich macht über Schulden, halt keine konsumtiven Ausgaben. Auch was die Bundeswehr angeht, hat er sich ja klar positioniert, dass er sich das vorstellen kann. Also da ist er ja auch ein bisschen lockerer geworden, was diesen Umgang mit der Schuldenbremse angeht.
Dann kommen wir zum Schluss noch zu einem Phänomen, das uns dieses Mal zum ersten Mal bei dieser Bundestagswahl bevorsteht. Es gab eine Wahlrechtsreform und es könnte tatsächlich der Effekt eintreten, in Berlin und Brandenburg übrigens, dass Kandidaten, die ein Direktmandat gewinnen, am Ende die Verlierer sind, nämlich weil sie doch nicht in den Bundestag einziehen. Boris, du hast dich mit diesem Mechanismus ein bisschen mehr beschäftigt. Nur noch mal für Laien kurz erklärt, was genau haben die da jetzt weggenommen, reformiert, was gibt es nicht mehr?
Es ist nicht ganz trivial und nicht ganz einfach zu erklären. Ich versuche es mal einfach zu machen. Es gab ja vorher immer die sogenannten Überhang- und Ausgleichsmandate. Die gibt es jetzt nach der Wahlrechtsreform von 2023 nicht mehr. Ziel des Ganzen war, der Bundestag ist mit 733 Abgeordneten viel zu groß. Da waren sich alle einig. Der muss kleiner werden. 630 ist jetzt die Zahl der Abgeordneten, die es künftig festgeben wird. Und da ist ein Teil dieser Wahlrechtsreform eben, dass es die sogenannte Zweitstimmendeckung gibt. Das heißt, es wird geguckt, wenn wir am Sonntag alle gewählt haben, auf der Landesebene in Brandenburg und in Berlin, wie viel Prozent haben die Parteien über die Zweitstimmen erreicht? Und aus diesem Wert ergibt sich dann die genaue Anzahl von Mandaten, die die jeweilige Partei dem Bundestag schicken kann. Und es kann zu der Situation kommen, in Berlin ist womöglich davon die CDU am ehesten betroffen, dass die am Ende mehr Direktmandate gewinnen, also über die Erststimmen Direktmandate gewinnen. In Berlin könnten es möglicherweise 7 Wahlkreise sein, aber nur eine Zweitstimmendeckung bekommen von um die 20% oder irgend sowas in dem Dreh, die ihnen dann nur 6 Mandate erlauben würden. Und dann, das ist komplett neu, das haben ganz viele Wählerinnen und Wähler auch noch gar nicht kapiert, weil es auch wahnsinnig kompliziert ist, dann würde folgender Mechanismus greifen, der oder die Kandidatin mit dem schwächsten prozentualen Erststimmenergebnis fällt raus, hat den Wahlkreis gewonnen und kommt trotzdem nicht in den Bundestag. Das gab es vorher noch nie, das ist auch ganz schwer zu vermitteln, weil das auch demokratietheoretisch ganz viele Leute überhaupt nicht kapieren. Aus der CDU, die das ja nicht mitgetragen hat als Oppositionspartei im alten Bundestag, gibt es auch schon ganz klare Bestrebungen, das wieder rückgängig zu machen. Nur wie sie dann den Bundestag verkleinern wollen, sagen sie auch nicht so richtig. Das wird aber, glaube ich, ein lustiges Erwachen geben am Montag, wenn wir dann mitkriegen, dass es wirklich passiert sein sollte, dass die CDU ein oder vielleicht sogar zwei Kandidaten, die gewonnen haben, nicht in den Bundestag bekommt.
Und wie sieht es bei euch aus in Brandenburg? Könnte das auch in einigen Wahlkreisen tatsächlich passieren, Nico?
Ja, das steht tatsächlich an. Bei uns ist es dann die AfD. Wenn man mal davon ausgeht, dass die Prognosen in etwa so richtig liegen, dann würde es ja eigentlich auch nur die AfD treffen können, weil es ja nur Parteien trifft, die wirklich, Boris hat es gesagt, viele Mandate, Direktmandate gewinnen. Und das könnte eben nur bei uns die AfD sein. Und wir haben über Arne Rau ja schon gesprochen, in Jüterbock, der Bürgermeister, der wäre so ein Kandidat. In dem Bezirk könnte es so knapp werden, dass er wirklich die geringste Stimmenanzahl hätte. Und dann wäre er einer von denen, die da hinten runterfallen würden. Es fallen ja alle Kandidaten runter, die eben bis zur Zweitstimmendeckung da nicht reinfallen. Ne? Also wenn eine Partei wenn die bei uns die AfD 8 oder 9 Direktmandate gewinnen würden, und sie hätten aber von der Zweitstimmendeckung nur, würden ihnen nur 5 zustehen, dann würden alle 3 runterfallen. Ne? Nicht nur der mit dem geringsten, sondern alle 3, die bis zur 5.
Ja, und das heißt also da, wo es besonders umkämpft ist, deswegen haben wir auch über die umkämpften Wahlkreise gesprochen, da könnte das Ergebnis ja entsprechend knapp werden. Und genau. Da, das sind natürlich genau die Wahlkreise, auf die wir dann sehr genau achten werden in der Nacht, denn da könnte es dann böses Erwachen geben. Umso wichtiger ist ja, dass dann einige dieser Direktkandidaten auch über eine Liste abgedeckt sind, ne, die abgesichert sind, die haben dann noch eine Chance.
Nee, die haben in diesem konkreten Fall haben sie natürlich keine Chance, weil die Liste gar nicht ziehen würde. Also es geht ja um die Erststimmen
und
wenn die mehr Erststimmen, also wenn die mehr Wahlkreise direkt gewinnen, als ihnen nach Zweitstimmendeckung zustehen würde im Bundestag, dann kann die Liste ja gar nicht ziehen. Dann sind sie ja über die Direktmandate im Bundestag vertreten, schon bis zur Oberkante und müssen möglicherweise sich von Leuten noch trennen, die da nicht einziehen können. Dann zieht die Liste überhaupt nicht.
Genau. Die Liste zieht, und der Wahlbezirk läuft dann natürlich, wenn die Liste auch nicht mehr zieht, ganz und gar Gefahr, dass sie gar keinen Vertreter
haben. Das ist der Effekt. Es wird Wahlkreise in Deutschland geben, die sind überhaupt nicht mehr direkt im Bundestag vertreten und wahrscheinlich nicht gerade wenige.
Dann hat meine Unwissenheit noch zu dieser Erkenntnis geführt, insofern fühle ich mich nicht ganz so schlecht. Es wird auf jeden Fall eine sehr spannende Nacht. Was glaubt ihr, geht es dann relativ schnell, dass wir in der Nacht auch Klarheit haben? Gibt es da irgendwie so einen Fahrplan? Wie lange bleibe ich? Ist ja auch ein Serviceangebot jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer. Nee, wie lange bleibt ihr wach?
Ich glaube, da muss man ganz schön lange wach bleiben. Also der Wahlleiter hier im Land Brandenburg sagte, also vor 6-7 Uhr kriegen wir das nicht hin. Also kannst vielleicht ein bisschen vorschlafen, aber
es macht gerade große Augen.
Dass Herr Bröchler Ähnliches gesagt hat. Also
ich glaube, er hat ein bisschen früher gesagt, 1.30 Uhr hat er mal irgendwie so fallen lassen. Aber da so viele Neuerungen drin sind durch die Wahlrechtsreform also ich bin nicht so sicher, ob wir in dem Abend schon genau wissen, wer dann wirklich in den Bundestag einzieht, wenn es dieses Phänomen geben sollte, dass bestimmte Wahlkreise gar nicht vertreten sind. Mal gucken, vielleicht erfahren wir das erst Montag früh.
Genau, dann der Service-Tipp an Sie, bleiben Sie lange wach, aber nicht zu lange wach. Sie müssen sich ja nicht auch noch den Abend versauen lassen und Montag ist ja auch wieder arbeiten. Insofern werden wir Sie dann am Montagmorgen natürlich überall im RBB informieren, wie es ausgegangen ist und dann natürlich gucken, dass wir die dann verloren haben, obwohl sie gewonnen haben, dass wir die natürlich dann auch vors Mikro kriegen und deren Stimmung einfangen. Nico, ich danke dir in Brandenburg, wünsche dir auch einen schönen Wahltag, Wahlnacht wahrscheinlich dann auch, wenn du arbeiten musst. Und Boris, Agnes, euch auch danke. Ich sehe euch beide ja am Wahlabend.
Ja, wir sind zugange, alle drei.
Genau. Wir sehen uns alle drei.
Alle drei Nationen. Dann, danke. Ich danke euch für eure Einschätzung. Bis dann.
Danke dir. Ciao.
Ciao, ciao.
Und das war's mit der Spreepolitik für diese Woche. Falls Sie noch nicht genug haben vom Wahlkampf oder sich noch ein bisschen informieren wollen, die ARD-Audiothek ist voll mit Angeboten. Natürlich gibt's da die Interviews mit den Spitzenkandidaten, alle zu finden unter ARD-Interview der Woche. Der Tagesschau-Podcast 11KM hat sich angeschaut, wie zuverlässig die Hochrechnungen und Prognosen am Wahlabend sind, zu finden im 11KM-Feed in der Audiothek. Für alle unter 30 hat sich Funk von der ARD zahlreiche Spitzenpolitiker und Spitzenpolitikerinnen in den Podcast Kreuzverhör geholt, zu Themen, die jungen Menschen interessieren. Und ebenfalls immer zu empfehlen, der Funk-Podcast Absolute Mehrheit, der ganz gezielt nach politischen Visionen fragt, also nach vorne schaut. Und natürlich der neue Podcast des ARD-Hauptstadtstudios Berlin Code, der in seiner letzten Folge vor der Wahl auf Sinn und Unsinn des taktischen Wählens schaut. Auch und wer gar keinen Bock auf politische Inhalte hat, aber über politische Orte was hören möchte, dem empfehle ich Lost im Bundestag, der ARD-Podcast über das Haus des deutschen Volkes, eine gänzlich unpolitische Orientierungshilfe. Alles zu finden in der ARD-Audiothek, da wo es auch die Spreepolitik gibt. Falls Sie Wünsche, Fragen, Anmerkungen oder Kritik haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an spreepolitik@rbb-online.de. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wahlwochenende und habe selber einen Wunsch. Gehen Sie wählen, wenn Sie es nicht schon getan haben. Denn es ist wichtig, nicht nur bei dieser Wahl, sondern bei allen Wahlen.